ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Italiens Ministerpräsident Berlusconi will offenbar zurücktreten. Das kündigte soeben Staatspräsident Napolitano an. Zuvor hatte Berlusconi seine Mehrheit im Parlament verloren. Der 75-Jährige stolperte dabei über eine Formalie, den Rechenschaftsbericht zum Haushalt 2010. Eine ganze Reihe Koalitionsabgeordneter verweigerte die Gefolgschaft. Der Bericht passierte das Parlament nur, weil sich die Opposition enthielt.
Was für ein Tag heute in Rom. Ministerpräsident Berlusconi gewinnt seine Abstimmung und verliert doch fast alles. Und die Strategie der Opposition geht auf. Wegen deren Stimmenenthaltung bleibt der Haushalt 2010 in Kraft, aber Berlusconi wird deutlich gemacht, nur 308 Abgeordnete sind noch bei ihm. Seine Gestaltungsmehrheit ist damit verloren, 8 Stimmen fehlen. Wenn Sie noch einen letzten Funken Verantwortungsbewusstsein in sich für Italien spüren, dann treten Sie endlich zurück. An einem Tag voller Gerüchte und parlamentarischer Hektik war Berlusconis Koalitionspartner Umberto Bossi von der Lega Nord heute derjenige, der erstmals klar das Zeichen setzte, die eigene Mehrheit ist verloren. Berlusconi soll Platz machen für einen Generationswechsel, für Angelino Alfano als künftigen Ministerpräsidenten. Auch Italiens Wirtschaft machte heute Druck. Unternehmenspräsidentin Emma Marcegaglia forderte den Staatspräsidenten zum Handeln auf. Der Präsident muss handeln, so kann es nicht weitergehen. Am Abend wurde Berlusconi zu Staatspräsident Napolitano einbestellt. Der Präsident wollte Klarheit über Berlusconis weiteres Vorgehen.
Zur neuesten Entwicklung in Italien jetzt live aus Rom unser Korrespondent Bernhard Wabnitz.
Und zur Stunde überschlagen sich die Gerüchte in Rom weiter. Es wird berichtet, dass Berlusconi mit dem Staatspräsident vereinbart habe, zunächst wolle er ein Stabilitätsgesetz durch das Parlament bringen. Berlusconi setzt also weiter auf Zeit und dann wolle er zurücktreten. Berlusconis letzte Verteidigungslinie heißt, ich lasse mir doch von den Finanzmärkten nicht vorschreiben, wer Italien wie zu regieren hat. Aber Berlusconi hat mittlerweile nicht nur das Vertrauen der Märkte, sondern auch das Vertrauen seiner Regierungskoalition und vor allen Dingen das Vertrauen der Italiener verloren. Jetzt hofft er mit Starrköpfigkeit weiterzukommen und vielleicht hofft er sogar darauf, nachdem das Stabilitätsgesetz verabschiedet ist, mit weiteren Tricks weiter zu regieren.
Auch in Griechenland sind Ministerpräsident Papandreou und seine Minister zum Rücktritt bereit, sowie eine Übergangsregierung steht. Allerdings ringen die Parteien nach wie vor darum, wer ihr angehören und welche Kompetenzen sie haben soll. Favorit für den Posten des Regierungschefs ist der parteilose Finanzfachmann Papademos. Die Übergangsregierung soll die strikten Sparvorgaben aus Brüssel umsetzen.
Vor dem Palast des Staatsoberhauptes warten die Berichterstatter heute Abend auf Informationen über die neue Regierung. Bisher sind sich die sozialdemokratische PASOK und die konservative Nea Demokratia so weit näher gekommen, dass der bisherige Premier Papandreou die Mitglieder seiner Regierung heute Mittag ins Parlament ruft, um ihnen zu sagen, dass sie bald zurückzutreten hätten. Doch noch fehlt die endgültige Einigung zwischen den beiden großen Blöcken. Ich habe das Gefühl, dass wir heute Nacht alle Namen haben. Auch wenn die Namen nicht veröffentlicht wurden, scheint mit Papademos zumindest der neue Regierungschef klar zu sein. Denn ein Machtvakuum sollte nicht entstehen in Griechenland. Die Partner in Europa sind ohnehin verärgert genug. Und nicht nur die, auch die Griechen leiden unter dem Geschacher um Macht, Einfluss und Kompetenzen, den sie seit Tagen erleben. Hier und jetzt fordert eine Zeitung die Politiker auf, endlich vernünftig zusammenzuarbeiten. Es ist alles ein Riesenelend und wir müssen dafür bezahlen. Es ist unfassbar, sie bringen es die ganze Zeit nicht fertig, eine Lösung zu finden für die politischen und finanziellen Probleme. Der wahrscheinlich neue Regierungschef und ehemalige Vize der Europäischen Zentralbank, Lukas Papademos, verlangt offenbar mehr Macht und Kompetenzen, als vor allem die konservative Opposition ihm gewähren will. Lange zögert deren Chef Antonis Samaras, Minister in die neue Regierung zu entsenden, aus wahltaktischen Gründen. Am späten Nachmittag ist die griechischen Medien zufolge von dieser Blockadehaltung allerdings abgewichen. 3 Tage schon dauert das Gezerre zwischen den beiden großen Blöcken um die neue Regierung. Der Scherbenhaufen, vor dem das Land ohnehin schon steht, wird mit jeder Stunde Stillstand größer. Egal wie der neue Regierungschef heißt, er wird viel damit zu tun haben, das Vertrauen in die griechische Politik wiederherzustellen, in Griechenland wie im Ausland.
Der Iran hat nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Arbeiten ausgeführt, die zum Bau von Atombomben führen können. In ihrem heute bekannt gewordenen Bericht äußert sich die Behörde dazu so klar wie bisher noch nie. Sie befürchtet, dass der Iran an einem militärischen Atomprogramm gearbeitet hat. Die Führung in Teheran hat immer betont, das Programm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Zu dem Bericht der IAEA, jetzt live aus Washington, Udo Lilischkis.
Die einzige offizielle Reaktion, die wir hier in Washington bisher zu diesem Bericht haben, stammt aus dem Außenministerium. Dort heißt es, er sei noch zu neu, man müsse die Ergebnisse prüfen und werde sich noch nicht äußern. Allerdings sind seine Ergebnisse schon im Vorfeld diskutiert worden und am drastischsten hat sich wohl Rick Perry, der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, geäußert. Er meinte, entweder es gäbe nur zwei Möglichkeiten, man könne einem Verrückten die Atombombe überlassen oder aber einen Militärschlag unternehmen, um denen zuvorzukommen. Das könne Israel alleine tun oder auch mit Verbündeten. In der Regel aber sind hier die Kommentare eher zurückhaltend. Viele Experten warnen sehr laut vor den unberechenbaren Folgen. Und so ist das, was wir hier von Hardlinern jetzt erleben, vor allem eine sehr drastische, martialische Forderung nach weiteren Sanktionen, die zum Beispiel so ein Senator der Republikaner die iranische Zentralbank zusammenbrechen lassen sollen. Das soll erreicht werden, indem Unternehmen, die damit kooperieren mit der Zentralbank, hier keinen Zugang mehr haben zum US-Markt. Und damit zurück nach Hamburg.
Der geplante Ausbau von Kita-Plätzen kommt nur langsam voran. Noch fehlen mehr als 230.000 bis zur Zielvorgabe von Bund und Ländern. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Von August 2013 an soll es Betreuungsplätze für ein Drittel aller Kleinkinder geben, die zwischen 1 und 3 Jahre alt sind. Bundesfamilienministerin Schröder forderte mehr Tempo von den Ländern. Entsprechende Bundesmittel würden nur teilweise abgerufen.
Job und Kind. Für junge Familien ein Spagat. Vor allem dann, wenn es zu wenig Kita-Plätze gibt. Der Bedarf ist riesig und wird allenfalls im Osten gedeckt. In 2 Jahren fehlen 233.000 Plätze im Westen. Bis 2013 müssen 35% der Kinder ab einem Jahr einen Kita-Platz haben. Bis jetzt sind es 25,4%. Im Osten sind es 49%, aber im Westen sind es nur 20%. Der Grund? Die Kommunen bauen zu wenig Kitas. Die Länder holen sich das Geld vom Bund nicht ausreichend ab, eine knappe Milliarde, die sie an die Gemeinden verteilen könnten.
Ich kann hier das Verhalten der Länder nicht nachvollziehen. Das Bundesgeld ist da und die Eltern warten händeringend darauf, dass genügend Krippenplätze zur Verfügung stehen.
Ähnlich sieht man das auch bei den Kommunen. Sie müssen bis 2013 für 750.000 Kinder ab einem Jahr Kitas gebaut haben.
Leider sind ja die Kommunen gar nicht berechtigt, mit dem Bund unmittelbar in Verbindung zu treten. Da ist die Ebene der Länder dazwischen geschaltet und da scheinen die Mittel nicht abzufließen.
Die Länder wehren sich gegen diese Anschuldigungen.
Der Vorwurf an die Länder, sie täten nicht genug, ist falsch. Die Länder, beispielsweise Niedersachsen, gibt rund 462 Millionen Euro aus für Betriebskosten und Investitionen.
Die Kommunen wollen vielleicht einen späteren Stichtag für den Rechtsanspruch. Die Familienministerin lehnt das aber ab.
Die Bundestagsfraktion der Linkspartei hat ihre Spitze neu gewählt. Fraktionschef Gysi wurde im Amt bestätigt, allerdings mit weniger Rückendeckung als beim letzten Mal. Die frühere Sprecherin der kommunistischen Plattform Wagenknecht und die Frauenpolitikerin Möhring sind erste Stellvertreterinnen. Auch sie erhielten relativ wenig Stimmen. Hintergrund sind Streitigkeiten zwischen Reformern und Fundamentalisten in der Partei.
Bei den Fraktionsvorstandswahlen der Linken interessierte nur eine Frage. Wird Sarah Wagenknecht, die einstige Frontfrau der kommunistischen Plattform, erste Stellvertreterin von Fraktionschef Gregor Gysi? Als Co-Vorsitzende hatte Gysi sie verhindert, obwohl die Statuten eine Doppelspitze vorsehen. Auch sein Lob für Wagenknecht bei der Vorstellung der Kandidaten klingt nicht ganz überzeugend.
Die eine ist sehr gut vertreten in den Medien, wird dort immer wieder eingeladen, kann unsere Politik gerade zur Ökonomie, zu Steuern, zur Finanzwirtschaft sehr gut erklären.
Gysi wurde für sein Taktieren um die Fraktionsspitze abgestraft. Statt zuletzt 95 erhielt er nur 81% bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz. Wagenknecht wurde im ersten Wahlgang zu seiner ersten Stellvertreterin gewählt, allerdings mit nur 61%. Möglicherweise votierten viele Fraktionsmitglieder vom Reformerflügel gegen die linke Frontfrau.
Ich verstehe mich schon lange nicht mehr als Vertreterin eines Flügels. Ich bin auch stellvertretende Parteivorsitzende. Da vertritt man die gesamte Partei. Und hier vertrete ich natürlich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch die gesamte Fraktion.
Die Parteivorsitzende Gesine Lötsch begrüßt das Ergebnis für Wagenknecht. Es sei ein Beitrag, die parteiinternen Flügelkämpfe zu beenden.
Alle Flügel der Partei sind auch im neuen Fraktionsvorstand eingebunden. Und nun kann es daran gehen, wieder neue Initiativen im Parlament zu starten.
Die Hoffnung könnte trügerisch sein, denn die Partei Die Linke steht bereits vor der nächsten Personaldebatte. Bis zum Frühjahr muss, möglicherweise per Urwahl, eine neue Parteiführung gewählt werden.
Nach 1,5 Jahren Bauzeit ist in Mecklenburg-Vorpommern die neue Ostsee-Pipeline in Betrieb genommen worden. Damit kann Deutschland erstmals direkt Erdgas aus Russland beziehen. In der Vergangenheit hatten Streitigkeiten mit der Ukraine oder Weißrussland wiederholt die Gasdurchleitung nach Europa behindert. Die mehr als 1200 Kilometer lange Pipeline führt vom russischen Vyborg nach Lubmin. Eine zweite Röhre soll Ende 2012 fertig sein.
Hier in Lubmin landet es an, das Gas aus Sibirien. Hier wird es ins deutsche Netz eingespeist und nach Westeuropa weiterverteilt. 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas kann die Pipeline jährlich transportieren. Das reicht für 26 Millionen Haushalte. Zur Eröffnung legen neben der Kanzlerin und Präsident Medvedev auch EU-Kommissar Oettinger und die Regierungschefs aus Frankreich und den Niederlanden Hand an.
Wir zeigen mit diesem Projekt auch die Anwesenheit so vieler Vertreter europäischer Länder, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. Und ich glaube, dieses Projekt ist ein herausragendes Beispiel dafür.
Im Gegenzug ist der russische Präsident bemüht, mögliche Zweifel an der Zuverlässigkeit seines Landes zu zerstreuen. Die Pipeline eröffnet eine neue Seite der Partnerschaft zwischen Russland und der EU und wird ein Beitrag zur verlässlichen Energieversorgung. Die Umgehung Polens und der Ukraine hatte für Verstimmung gesorgt. Diese sei inzwischen ausgeräumt, versichert Altkanzler Schröder, mittlerweile Aktionärsvorstand der Betreibergesellschaft.
Diese Pipeline ist gegen niemanden gerichtet, gegen Polen nicht, gegen die Länder des Baltikums nicht, sondern sie ist ausschließlich dazu da, die Versorgungssicherheit in Europa zu erhöhen.
Bislang deckt das Gas aus Russland etwa ein Viertel des europäischen Bedarfs. Die Ostsee-Pipeline wurde heute hoch gelobt als technologisches Meisterwerk und Beitrag zur Versorgungssicherheit. Doch auf Russland allein wollen sich die Europäer nicht verlassen. EU-Energiekommissar Oettinger hat heute angekündigt, dass sich die EU nach weiteren Energielieferanten umsehen will, zum Beispiel in Norwegen und auch Zentralasien.
Der frühere Präsident der Bundesärztekammer Jörg Dietrich Hoppe ist tot. Er starb gestern im Alter von 71 Jahren. Hoppe leitete die Organisation 12 Jahre lang bis zum Juni. Er galt als Kritiker von Kommerzialisierung und Bürokratisierung im Gesundheitswesen. Sein Amtsnachfolger Montgomery würdigte Hoppe als Integrationsfigur und leidenschaftlichen Kämpfer für die Belange von Ärzten wie Patienten.
Mit einem ungewöhnlichen Denkmal wird seit heute in Berlin an den Hitler-Attentäter Georg Elser erinnert. Die Silhouette seines Gesichts ragt als 17 Meter hohe Stahlskulptur über die Baumkronen in der Wilhelmstraße. Elser, ein Schreiner aus Schwaben, hatte am 8. November 1939 versucht, Hitler im Münchner Bürgerbräukeller mit einer selbstgebauten Bombe zu töten. Das Attentat misslang, da Hitler die Veranstaltung vorzeitig verließ. Elser wurde nach jahrelanger Haft im Konzentrationslager Dachau ermordet. Initiator des Denkmals ist der Schriftsteller Rolf Hochhuth.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 9. November.
An der stabilen Hochdrucklage ändert sich in den nächsten Tagen wenig. Und so erwartet uns weiterhin eine Mischung aus teilweise zähen Nebelfeldern und viel Sonnenschein. Die Nacht beginnt im Norden und Südwesten schon neblig trüb. Sonst ist es zunächst oft klar, bevor sich wieder weitere, zum Teil dichte Nebel- und Hochnebelfelder ausbreiten. Morgen erweist sich der Nebel gebietsweise als sehr langlebig. Örtlich verschwindet er auch gar nicht. Ansonsten scheint nach Nebelauflösung häufig die Sonne. Schwacher von der Ostsee bis zum Erzgebirge mäßiger und teilweise böiger Wind aus Ost bis Südost. Unter klarem Himmel heute Nacht Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, vor allem auf Brücken ist Reifglätte möglich, in Küstennähe dagegen bis 8 Grad. Morgen bei längerem Nebel nur einstellige Werte, sonst 10 bis 17 Grad. Auch in den kommenden Tagen erwartet uns ähnliches Wetter. Von Osten sickert aber zunehmend kältere Luft ins Land. Die Tageshöchstwerte sinken langsam und nachts muss vor allem im Osten vermehrt mit Minusgraden gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Heute mit Karin Mioska, darin das politische Ende des Cavaliere, Italiens Zukunft ohne Berlusconi.